Das Thema für diesen Gottesdienst lautet Anbetung, wie Gott sie gefällt. Anbetung gehört ja zum Bereich des Gebetes. Aber wie rede ich mit Gott? Beten ist eigentlich nichts anderes, wie mit Gott reden, Gespräche führen. Und es gibt ja solche und solche Gespräche. Es gibt die Monologe, wo man lange sitzt, einem anderen manchmal zuhört und erzählt und erzählt. Und gerade bei älteren Menschen ist es oft so, dass sie immer wieder selber erzählen. Aber sie haben keinen mehr, der einem zuhört. Und es ist gut, wenn man dann sich die Zeit nimmt und mal zuhören kann. Es gibt auch diese Lehrgespräche, so wie Schule, Unterricht, vielleicht kennzeichnet mit dem Satz, wenn keiner hört und einer spricht, so nennt man das wohl Unterricht. Das ist oft die Herausforderung für den Lehrenden, man weiß nie genau, was kommt denn eigentlich rüber. Dann gibt es die Diskussionen, auch da ein kleiner Satz dazu, wenn jeder spricht und keiner weiß warum, so nennt man es wohl Diskussion. Das ist oft ein bisschen chaotisch. Am meisten genießen tun wir wahrscheinlich die persönlichen Gespräche, so den persönlichen Austausch unter Freunden. Man setzt sich zusammen, man unterhält sich, tauscht sich aus, man hört und redet. Und irgendwann guckt man auf die Uhr und sagt, oh, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und dann gibt es noch so eine besondere Form von Gesprächen, das sind die, ich will es mal so sagen, die Liebesgespräche. Man hat nur ein Thema, was man dem anderen sagen möchte. Oh, wie gut du aussiehst. Hast du das wieder schön gemacht? Oh, wie gut du reagiert hast. Was für ein tolles Wissen du hast. Man sieht nur den anderen und sagt nur noch dem anderen, wie man ihn empfindet, wie er einfach ist. Es ist eigentlich schön, solche Gespräche. Schade, dass sie irgendwann aufhören. Ja, so redet man mit dem Angebeteten oder mit der Angebeteten. Ich sehe und sage nur noch, was mir an dem anderen gefällt. Und was alle diese Gesprächsformen sind, auch für Gespräche mit Gott möglich, für Gebete. Und auch sogar diese letzte Form, dieses Angebetetwerden, ist etwas, was Gott möchte. Ich lese dazu aus Johannes 4, die Verse 19 bis 24. Die Frau entgegnete ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf dem Berge dort Gott angebetet und ihr behauptet, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten müsse. Jesus erwiderte ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, in der ihr weder auf dem Berge dort noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn die Rettung ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will solche als seine Anbeter haben. Gott ist Geist und ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In welchem Zusammenhang sagt Jesus das? Es ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus sitzt in einem Brunnen, eine Frau kommt und er nimmt das Gespräch auf, er bittet um Wasser. Und allein diese Bitte überrascht schon diese Frau, denn Juden sprechen sowas wie sie nicht an. Sie ist eine Samariterin. Sie sagt und weiß, für die Juden sind wir Abschaum. Und fromme Juden meiden uns sowieso. Aber Jesus stört das nicht. Im Gegenteil. Er beginnt das Gespräch. Und ich finde es interessant und beachtenswert, für Gott gibt es wohl ganz andere Regeln, wie man gesellschaftlich mit Leuten umgeht. Er sucht das Gespräch und er spricht an. Ja, wen spricht er eigentlich an? Mit wem sucht der Gott denn das Gespräch? Mit wem geht Jesus auf Menschen zu und wo weniger? Da gibt es die Gespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das waren oft so mühsame Diskussionen. Das waren keine ernsten Fragen, die hatten, auch keine ernsten Gespräche. Nein, sie wollten eigentlich immer versuchen, Jesus eins auszuwischen, ihm Fallen zu stellen. Mühsam solche Gespräche. Und dass Jesus auch nie tief eingestiegen. Viel mehr Zeit hat er sich für seine Jünger und seine Nachfolger genommen. So manches Mal, wenn er Gleichnisse erzählt hat oder sie etwas nicht verstanden haben, hat es ihnen sehr ausführlich hinterher erklärt. Viel Zeit hat er sich für die genommen, die mit ihm unterwegs waren, die wirklich wissen wollten, was er möchte und wie das mit Jesus funktioniert. Aber er hat sich auch für manche Pharisäer und Schriftgelehrten Zeit genommen. Da war der Nikodemus, der nachts heimlich kam, weil ihm eine brennende Frage auf dem Herzen lag. Da hat Jesus sich Zeit genommen, mit ihm hat er geredet. Immer dann, wenn ernste Fragen kommen, hat Jesus auch Zeit gehabt. Und genau das sieht Jesus jetzt auch in dieser Frau. Und diese Frau, die staunt über Jesus. Ein Jude, der mich sieht, wo gibt's denn sowas? Der mich wahrnimmt und dann auch noch anspricht. Und sie fragte sich, weiß der eigentlich, was der da tut? Und sie fangen an, über das Wasser zu reden, das Jesus trinken möchte. Und Jesus nimmt das als Aufhänger, um über das Wasser des Lebens zu reden, das er geben möchte, dass die Sehnsucht der Menschen und der Frau am tiefsten stillt. Ich kann nicht weiter darauf eingehen, lest es ruhig mal nach im ganzen Kapitel. Ja, Jesus spricht in diesem Gespräch auch das an, was bei der Frau nicht in Ordnung ist. Er weiß um die vielen Männer, mit denen sie zusammengelebt hat, den fortlaufenden Ehebruch. Auch das kam diesem Gespräch aufs Tablett. Und ich frage mich, vielleicht haken daran manchmal unsere Gespräche mit Jesus. Vielleicht fällt uns deswegen das Beten auch so schwer, weil wenn wir schweigen, wenn wir auf Jesus hören, stellt er uns auch Fragen. Auch Fragen, die ans Eingemachte gehen. Fragen, die wir sonst gern verdrängen und Fragen, die uns kein anderer stellen darf. Nur wenn Jesus diese Fragen stellt, dann möchte er nicht in Wunden wühlen, dann möchte er heilen. Möchte uns ins Reine wieder mit ihm und mit Gott bringen. Und das Faszinierende an dieser Frau ist, sie weicht Jesus nicht aus an dieser Stelle. Sie schaltet nicht ab, aber als sie merkt, dass Jesus mehr ist, vielleicht ein Prophet dann noch mehr, da bricht auch ihre geistlichen Fragen auf. Das, was sie innerlich bewegt und umtreibt. Und so kommt es ausgerechnet mit dieser Frau am Brunnen, dieser samaritanischen Frau, zu einem tiefen theologischen Gespräch, wie man es sonst eigentlich eher in der Synagoge vielleicht erwartet hätte, unter Theologen oder zumindest unter den frommen Nachfolgern. Hier redet eine ganz einfache Frau mit ganz wichtigen Fragen zu Jesus. Und Jesus sieht diese Fragen. Er sieht, das sind Fragen, die kann sie keinem anderen stellen. Er sieht, was diese Fragen ihr auslösen. Und er geht auf dieses Gespräch ein. Ja, Jesus sieht tiefer. Und wenn Jesus das Gespräch aufnimmt, dann weicht er aber auch nicht aus, wo Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Er sagt, was Sache ist. Und er hat plötzlich auch Zeit für Menschen, die keine Theologen sind. Diese ehrliche Offenheit der Frau in jeder Beziehung ermöglicht letztlich das Gespräch. Und es sorgt dafür, dass sie Antworten bekommt, die für uns bis heute noch wichtig sind. Was ist denn Anbetung heute? Anbetung ist letztlich nur eine einzige Form des Gebets. Anbetung wird heute, so erlebe ich zumindest, sehr oft gleichgesetzt mit moderner Musik, mit guten Anbetungsliedern, mit ganz viel Gefühl und guter Stimmung. Aber ist das wirklich Anbetung? Ich möchte hier mal einladen, da ein bisschen nachzudenken an dieser Stelle und euch selbst mal zu hinterfragen. Was denkst und fühlst du denn, wenn am Gottesdienst die Musik, der Musikstil nicht so dein Geschmack war? Wenn die Liedauswahl dir nicht gefallen hat, du lieber mehr alte oder mehr neue, mehr modernere Lieder gewünscht hättest? Wenn das Instrument da war und das andere gefehlt hat? Das war heute aber schlechte Anbetung. Hab's gar nichts gefühlsmäßig erreicht, nicht den Level, um anbeten zu können? Ja, solche Äußerungen höre ich manchmal. Und eine zweite Überlegung, wie wichtig sind die Texte, die du singst? Achtest du darauf, was du sagst? Was wir Gott sagen? Oder lassen wir uns nur von der Musik treiben? Es ist heute festgestellt worden durch eine Forschungsarbeit, wir leben in der sogenannten Generation Lobpreis. Das heißt, kennzeichnend dafür dieser Satz, meinen Glauben, für den kriege ich mehr aus den Liedern, aus dem Lobpreis, als aus dem Wort Gottes. Worum geht's da? Oder diese manchmal unendlichen Diskussionen, wenn es um Anbetung, Lobpreis geht. Welche Lieder darf ich singen? Welcher Musikstil? Die einen schwören auf die Orgel, die anderen schwören auf moderne Instrumente. Und wenn wir das alles uns mal zusammennehmen und überlegen, letztlich ist das alles reine Geschmackssache. Es ist nämlich immer der Geschmack dessen zunächst, der es ausgesucht hat. Und dann trifft es von denen, die da sind, vielleicht auch von einigen den Geschmack. Und einige gehen immer raus und sagen, naja, war halt so. Und wenn wir mal genau hingucken, Bei all diesen Gedankengängen, bei all diesen Abläufen, die wir leben, fällt auf, dass ganz viel sich darum dreht, um meine Auferbauung, um meinen Stil, um mein Gefühl und um meine Sicht, was gut ist. Aber ist das wirklich Anbetung? Wer soll denn angebetet werden? Ich oder der andere? Geht es bei diesem Anbetungsverständnis wirklich allein um Gott? Stell doch einmal vor, du würdest mit deinem Geliebten oder mit deiner Geliebten so reden. Du willst ihr Gutes tun oder ihm Gutes tun, machst aber nur die Sachen, die dir gefallen, ob sie ihm gefallen oder nicht. Ihr wisst das alle oder werdet es merken, das geht nicht gut. Und da muss man immer wieder überlegen, auch was tue ich. Für mich ist immer wieder die Herausforderung, wenn ich Blumen kaufen gehe. Ich weiß sehr schön, welche Blumen mir gefallen, die mir ins Auge stechen, so diese Rot-Orange-Töne. Beim letzten Kauf war ich auch kurz davor, so einen Strauß zu kaufen. Habe ich überlegt, aber meiner Frau gefallen, glaube ich, die Blautöne besser, die ich langweilig finde. Ich habe dann die Blautöne gekauft, weil ich ihr Gutes tun wollte. Schon im Zwischenmenschlichen ist es oft ein Thema, an dem Beziehungen kaputt gehen, Beziehungen scheitern. Es gibt da so ein hilfreiches Buch, das heißt die 5 Sprachen der Liebe. Das sensibilisiert dafür, wenn ich anderen meine Liebe zeigen will, dass ich auch entdecke, wie er diese Liebe empfindet und versteht. Vom anderen her zu denken, lieben zu lernen. Wenn es in der Anbetung nämlich nur um mich geht, dann ist das keine Anbetung mehr. Dann ist es höchstens eine raffiniert getarnte Form von Egoismus. Und das gibt es auch im Gemeindlichen, auch im Geistlichen, möchte ich sagen. Mir ist es persönlich ganz bewusst geworden vor kurzem, als ich in einer anderen Gemeinde gepredigt habe. Und die hatten eine Zeit, waren so ungefähr 45 Minuten, da gab es kein festes Programm. Manche sind aufgestanden, haben Bibeltexte gelesen, ein paar Gedanken dazu gesagt, haben andere was gesagt, dann wurde mal gebetet, dann wurde mal gesungen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwischendurch auf die Uhr geguckt, wie lange das noch dauert. Ich kam da nicht so richtig rein. Und habe dann später mal gefragt, warum macht ihr das so? Die Antwort hat mich sehr nachdenklich gemacht. Er sagt, das ist unsere Anbetung. Und in der Anbetung geht es nicht darum, was uns gefällt, sondern dass wir das tun wollen, was Gott gefällt, was Gott will. Ihn anbeten. Worum geht es, wenn wir anbeten? Was heißt Anbetung? Ist Anbetung meine Vorstellung? Lebe ich sie nach meiner Vorstellung oder nach Gottes Vorstellung? Das war letztlich auch eine Frage, die die Samaritanerin hier beschäftigt hat. Als sie sagte, machen es die Juden eigentlich richtig oder machen wir es richtig? Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn die Rettung ist aus den Juden. Hintergrund war der Frau, wo ist eigentlich richtig, Gott anzubeten? Wir machen es hier in Garizim, ist von Jakob und Josef, sind so Orte, wo Menschen Gott erlebt haben, mit Gott was erfahren haben. Aber die Juden sagen, das geht nur im Tempel in Jerusalem. Was ist denn richtig? Haben die Juden recht? Machen wir alles falsch? Und da sagt Jesus sehr deutlich die Antwort drauf, ja, ich sage es in meinen Worten, ihr macht es falsch. Auch wenn die Juden falsch mit euch umgehen und selbst wenn die Juden falsche Anbetung leben, der Tempel ist der Ort, wo Gott angebetet werden will, hat Gott so festgelegt. Und wenn Gott dort angebetet werden will, geht es nur dort. Und Jesus sagt weiter, auch wenn es euch nicht gefällt, oder ich will es mal so sagen, auch wenn die Juden das nicht sehr vorbildhaft leben, das Heil oder die Rettung kommt von den Juden. Es geht nicht ohne sie. Letztlich spielt Jesus damit auf sich selber an. So wie er vorher der Frau schon gesagt hat, ich gebe dir lebendiges Wasser, gibt auch jetzt den Hinweis, sagt, es geht um mich, Jesus Christus, den Juden, den Messias. Und dann führt er weiter fort, sagt, aber es wird sich dort bald was ändern. Es kommt der Tag, wo ihr nicht mal einen Ort gehen müsst, mich anzubeten, wo ihr das überall tun könnt, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Wenn man genau hinsieht, merkt man, dass es total erstaunlich ist, was Jesus dieser Frau an tiefen theologischem Wissen weitergibt, was er mit keinem anderen gesprochen hat. Jesus bezieht aber hier auch eindeutig Stellung. Er sagt, Anbetung geht nur so, wie Gott es will. Mit anderen Worten, ihr müsst diese Sprache der Liebe Gottes auch leben und kennenlernen. Anbetung heißt nicht, ich tue, was mir gefällt, sondern was Gott gefällt. Sonst beten wir nicht das an, was uns gut tut, letztlich uns selbst. was unser Gefühl entspricht. Jesus sagt aber, ihr könnt Gott nur so anbeten, wie es ihm entspricht. Denn alles andere ist eure Form, wo es nicht mehr um Gott geht. Dabei gilt aber, und das wird auch deutlich, Gott möchte angebetet werden. Und Gott möchte echte Beter, echte Anbeter. Die Verse 23, 24, es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will solche als seine Anbeter haben. Gott ist Geist und ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Richtige Anbetung, sagt jetzt Jesus, geschieht im Geist und in der Wahrheit. Aber was heißt das? Ich glaube, wir haben ja gemerkt bis jetzt, es geht um die Herzenseinstellung, die wir selber haben. Und Jesus sagt jetzt, Gott ist Geist. Das heißt, da kommen unsere menschlichen Vorstellungen ganz schnell an ihre Grenzen. Wenn Gott Geist ist, steht dem gegenüber, dass der, der sein Leben Jesus gegeben hat, wie die Bibel sagt, der wiedergeboren ist, ein geistlicher Mensch auch geworden ist. Ein geistlicher Mensch, der Gott im Geist anbetet. Wir merken also, Voraussetzung, um im Geist anbeten zu können, ist erstmal diese Wiedergeburt, ist die Lebensübergabe meines Lebens an Jesus Christus. Zu glauben, zu vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist und mir gilt. In diesem Moment werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist und es wird bezeichnet als der Start dieses neuen geistlichen Lebens. Das heißt, im Geist anbeten kann ich nur aus meiner Beziehung zu Jesus heraus. Richtig anbeten kann ich nur, wenn mein Leben Jesus gehört. Die ganz normalen Hilfegebete und Dank- und Fürbittegebete, Vater unser und so weiter, das können alle Menschen beten. Aber Gott anbeten, richtig anbeten kann nur, wer vom Geist Gottes erfüllt ist. Und dann ist diese Frage der Anbetung keine Frage meines Machens. Dass Anbetung eine ganz andere Dimension hat, schreibt Paulus zum Beispiel an die Römer, kann es nachlesen, Römer 8, 26, 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören. Und zwar so, wie es vor Gott richtig ist. Finde ich eine wunderbare Aussage, dass der Geist Gottes selber für uns betet. Ganz oft kommen wir doch an die Grenzen und wissen nicht mehr, wie wir reden sollen, wie wir beten sollen. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da fehlen uns die Worte. Manchmal kriegt man gerade das Vaterunser noch raus. Aber was ist, wenn ich nicht mal das mehr rauskriege? Oder was ist bei den Menschen, die mit Jesus gelebt haben und Demenz bekommen, gar nicht mehr reden, beten, denken können? Und dann schreibt Paulus, der Geist Gottes, der in uns ist, tut das an unserer Stelle. Im Geist anbeten. Die Beziehung zu Jesus macht's. Es ist die Frage zu ihm. Und deswegen ist die Frage an uns, gebe ich diesem Heiligen Geist Gottes freie Hand über mich? Darf er mich umgestalten? Darf er aus meinem Leben ausräumen, was aus Gottes Perspektive nicht gefällt und mein Leben hineingeben, was aus Gottes Sicht nötig ist? Lass ich das zu? Es geht in beiden um Gottes, nicht um meine Sicht. Dann habe ich diesen Geist, aus dem ich beten kann. Und selbst dann, wenn ich nicht mehr reden kann. Weiter sagt Jesus, wir sollen anbeten in Wahrheit. In Wahrheit anbeten ist genauso schwierig, oder? Jesus stellt ja diesen steilen Satz auf, diesen deutlichen Satz, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheit ist also kein Buchstabe, nicht irgendwo geschrieben, sondern Wahrheit ist eine Person, ist die Person Jesus Christus. Er sieht und weiß immer, was wirklich Sache ist. Er sieht bis unsere Herzen hinein, so wie eben auch bei jener Frau am Brunnen. Und die spannende Frage ist, halten wir diese Wahrheit aus? Hältst du diese Wahrheit aus? Frage dich einmal, will ich mir von Jesus wirklich sagen lassen, wie er mich sieht? Bin ich bereit, so wie diese Frau am Jakobsbrunnen, mich auch von Jesus korrigieren zu lassen? Wenn ich diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, diese Wahrhaftigkeit habe, passiert das Erstaunliche, was diese Frau auch erlebte. Nicht die Vergangenheit zählt mehr, sondern das Jetzt. Jesus schenkt Vergebung und einen Neuanfang. Das Alte muss mich nicht mehr quälen. Jesus sieht mich mit anderen Augen an. Er will mich verändern. Aus der Wahrheit beten heißt damit aus Jesus herausbeten. Das heißt nicht mehr sich selbst oder anderen etwas vorzumachen, was man gar nicht ist. Ehrlich zu sein. Anbeten heißt aber auch, dass ich nicht so bete, dass anderen Menschen gefallen muss. Es ist allein für Gott bestimmt. In Wahrheit beten heißt, egal wo und wann ich bete, ich sehe nur auf Jesus und bin ganz ehrlich und offen vor ihm. Das ist was wie eine Grundeinstellung, die wir eigentlich in jedem Gebet leben sollten. Aber gerade bei der Anbetung geht es darum, die Sprache der Liebe zu sprechen, die Gott hören möchte. Denn da geht es ausschließlich um Gott und in keinster Weise um mich. Wir sind bei der Anbetung. Und so wie Geliebte das genießen, so möchte Gott das auch genießen. Wenn du Gott anbeten willst, egal ob für dich oder im Lobpreis der Gemeinde, im Großen und Ganzen wirst du tun, mach dir einfach das bewusst, das finde ich jetzt ganz wichtig. Warum bete ich jetzt? So diese Frage, meine Einstellung, warum bete ich jetzt und wie bete ich? Oft tun wir es singend, aber das ist nur eine Möglichkeit. Aber dabei auch auf die Texte achten. Es gibt aus meiner Sicht viel zu viele Texte, die menschliche Wünsche auf Gott projizieren. Da geht es letztlich wieder um mich. Wie bete ich? Kniend, liegend, stehend, all das sind biblische Haltungen. Da ist die Frage, die nur du dir beantworten kannst, für wen tue ich das? Auf wen sehe ich, wenn ich mich hinsetze, wenn ich aufstehe? Mache ich den Blick auf Gott und meine Beziehung zu ihm, dann ist okay. Das Gleiche gilt, ob ich laut oder leise bin, aber auch mit welchen Worten ich bete. Finde ich auch ganz spannend. Sehe ich, wenn ich bete, nur auf Gott oder... Es ging mir jahrelang so und manchmal kämpfe ich heute noch damit, habe ich so im Hinterkopf diesen Gedanken, wenn ich mich jetzt verspreche, was denken dann die anderen? Wenn ich das jetzt sage, was denken die anderen? Da bin ich bei mir, aber nicht mehr bei Gott. Welche Anliegen formuliere ich? In die Anbetung gehört nichts, wo es um mich geht. Da geht es nur um Gott. Auch wenn ich danke und bitte, geht es nicht um Nutzen für mich. Wenn ich für andere bitte, geht es nicht um Nutzen für Menschen. Vielleicht müssen wir es ganz neu üben, ganz neu lernen, Gott zu sagen, wie er ist. Gott zu sehen wie einen frisch Verliebten, mit dem ich jetzt reden kann, dem ich einfach sagen kann, ach, super, dass du so bist. Anbetung heißt, habe ich allein Gott im Blick. Und ich finde, da gibt es zwei alte Lieder, an denen man das sehr schön sehen kann, die wie so ein Lehrbuch dafür sind. Wenn du Zeit hast, lies sie dir doch mal durch. Du kannst sie auch singen, du kannst sie beten. Diese alten Lieder, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten, oder das andere Stern, auf den ich schaue. Das sind Texte, wo Anbetung praktiziert wird. Das Fazit an dieser Stelle, bei der Anbetung geht es allein um meine Herzenseinstellung. Es geht nicht darum, ob du dich versprichst beim Beten. Das gleiche gilt übrigens fürs Musikmachen. Egal, welche Körperhaltung du einnimmst, sei einfach ganz bei Gott. Total offen und ehrlich vor dir selbst und für Gott. Und dann sieh ihn an und vergiss alles andere darüber. Ich komme zum Ende. Der Vater im Himmel möchte, dass wir ihn richtig anbeten. Und wenn wir ihn anbeten, dann sollen wir es so tun, dass es ihm gefällt. Nämlich auf seine, nicht auf meine Weise. Gott sucht und will echte Anbeter. Die Voraussetzungen dafür sind weder ein Theologiestudium noch ein perfektes Leben. Das sehen wir an dieser Frau in wunderbarer Art und Weise. Aber ein Herz, das Jesus liebt und sich von ihm verändern lassen will. Die Form der Anbetung, wie wir das tun, die kann variieren, ganz unterschiedlich sein. Entscheidend ist nämlich, wie ich es tue, mit welcher Herzenseinstellung und dass ich meine Anbetung wirklich auf Gott richte. Übrigens, das Vaterunser fängt genauso an wie diese Anbetung. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und erst danach kommen so die anderen Bitten ums tägliche Brot und so weiter. Auch da können wir das sehen. Wir dürfen über alles mit Gott reden und wir dürfen auch für andere beten, danken, bitten. Und Anbetung dürfen wir auch üben, vielleicht ganz neu. Und es ist nicht verboten, richtig beten zu lernen. Es lohnt sich doch. Nur wenn wir anbeten, dann lass es uns üben und vielleicht ganz neu auch von dieser Seite sehen, dass wir ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten und nur auf ihn sehen. Amen.